Als ich Teenager war, habe ich gerne Western angeguckt oder so, Indianerfilme. Meine Eltern waren nicht so ganz zu begeistern für Terminator oder so eine Sachen. Und dann blieb halt nur Winnetou und Old Shatterhand. Also es hat mich auch bewegt, wie die so viel Gerechtigkeit eingetreten sind. Und super. Natürlich nicht ohne Opfer, hier und da traf einen eine Kugel oder jemanden einen Pfeil oder zwei Pfeile und dann hing dort ein Skalp und da ein Skalp. Das hat mich aber gar nicht so sehr erschreckt. Aber es gab eine Sache, die mich in solchen Indianerfällen immer zutiefst erschreckt hat, mir ein Schaudern. Und wenn ich heute dran denke, ist es wieder so wie ein Schaudern. Das ist der Moment, wenn die Blutsbrüderschaft eingegangen sind. Wenn die so ein großes, überdimensionales Küchenmesser rausgeholt haben, dann sich über den Arm geschlagen und dann ist die Suppe geflossen und auch nochmal in die Hand rein. Und da hat man ja so mit Schnitt in der Hand und im Arm so, richtig Männer. Und bei dem Gedanken, mir ans eigene Fleisch zu schneiden, da gehe ich fest. Hat jemand Probleme damit, Blut zu sehen? Geh heute lieber in den Kindergottesdienst. Nee, bleib ruhig da, es fließt kein Blut. Habe ich jedenfalls nicht vor. Oh. Wir können es ja nachher mal üben, Johannes. Hat jemand in den letzten Jahren mal Blutsbrüderschaft geschlossen, so richtig mit Ratze, Fatze, zack und, ja? Mit dem Finger. Okay. Aber es ist gar nicht so viel, ne? Also eine mit dem Finger. Das ist interessant, weil das ist heute auch nicht mehr so üblich. Ist halt mit diesen Indianern wie viele Jahre her? Keine Ahnung, 100, 150. Es ist nicht mehr ganz so üblich. Erstens, wir haben es nicht mehr so mit Bündnissen. Okay, die NATO, aber die wackelt ja auch ganz schön. Und dann haben wir es gar nicht mehr so richtig mit Blut im Alltag. Wir sagen ja heute Freundschaft dazu und die begießen wir in der Regel mit einem guten Wein. Aber ja nicht mit Blut. Aber ein Bund ist mehr als eine Freundschaft. Wenn du in die Bibel reinliest, stellst du fest, dass es in der Bibel von vorn bis hinten um Bündnisse geht, um einen Bund, den man schließt. Und es geht um Blut, um einen Blutsbund. Und wenn du dich fragst, wie Gott ist, dann wirst du merken, der Gott der Bibel, der lebendige Gott, ist ein Gott, der einen Bund schließt, nicht nur Freundschaft, der einen Bund schließt, und zwar einen Blutsbund. Einer der ersten Bünde, den Gott schließt in der Bibel, ist der mit Abraham. Abraham ist so der Glaubensvater vom Volk Israel, so Gottes besonderes Volk. Das heißt ja nicht, dass Gott die besonders lieb hat und den Rest ist so zweite Klasse, aber Israel hat für Gott nochmal eine andere Bedeutung, hat eine andere Geschichte mit. Und Abraham, damit ging es los, dass er einen Bund mit Abraham geschlossen hat. Und wenn du das liest, also ich weiß nicht, wer das so vor Augen hat, wie das war, Gott hat zu Abraham gesagt, nimm dir so ein bisschen Viehzeug, so Rinder oder was da so war, zerteile die in der Mitte, leg die eine Hälfte auf die Seite, die andere auf die Seite und dann legst du das so auf und dann sabbert das Blut so rum und dann bist du, wenn du in den Bund eingegangen bist, durch dieses Blut gewadet. Und in der Bibel steht dann beim Abraham, dass Gott in Form einer Flamme durch dieses Vieh hindurch ist, über dieses Blut. Vielleicht ist heute jemand hier, der mit Christsein nicht wirklich viel am Hut hat bisher. Und wenn du das jetzt hörst von solchen Blutsbünden, wirst du dir vielleicht denken, ihr Christen, ihr habt sowas von den Schaden, worüber ihr redet, und das am Sonntagvormittag. Aber keine Angst, für uns Christen heute ist das auch eher so ein bisschen befremdlich, oder? Also wir machen das hier nicht, dass wir irgendwas zerteilen und dann durchs Blut waden. Es ist auch uns so ein bisschen befremdlich. Das liegt vielleicht daran, dass wir, da gehe ich jedenfalls mal von mir aus, dass wir kaum eine Ahnung haben, was eigentlich ein Bund ist. Und in den letzten 30 Jahren ist das Blut, das Jesus am Kreuz vergossen hat, dieses Begriff Blut, ist das immer mehr aus unserem Sprachgebrauch rausgegangen. Also vor 20 Jahren, da habe ich in Gemeinden noch so ein Lied gehört wie Es ist Kraft, Kraft, wunderbare Kraft in dem Blut, la 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 la, in dem Blut. Wer kennt das Lied noch? Na, gar nicht mal so wenig. Das singen sie gleich weiter. Die heutigen Lobpreislieder sind ein bisschen blutleer. Das liegt, also, kann man jetzt verstehen, wie man will. Ich interpretiere es jetzt nicht. Aber das kommt so ein bisschen auch daher, wir wollen in Gottesdiensten gästefreundlich sein, dass wenn jemand hier reinkommt und das, du kannst vielleicht mit Jesus noch gar nicht viel anfangen und dann reden wir nur von Blut, du weißt ja erst recht nicht, was das meint, weil wir nicht mehr wissen, was ein Blutbund ist. Also die Anna Hinn hat noch mit Fingerblutsbrüderschaft geschlossen. Was wir aber machen ist, wir feiern Abendmahl. Und da wissen wir manchmal so gar nicht richtig, was machen wir da eigentlich? Leute von außen sagen, das ist die kleine christliche Rocky Horror Show mit Blut und so. Das Abendmahl ist ja nichts anderes als eine Erinnerung daran, dass wir in einem Blutsbund mit Gott stehen. Aber was meint das eigentlich konkret? Was heißt das? Darüber möchte ich heute mit euch reden. Und dann feiern wir Abendmahl. Was war früher eigentlich die Absicht, wenn so Familien miteinander einen Blutsbund eingegangen sind? Das war nicht nur Freundschaft. Da ging es nicht darum, dass sie sagen, oh, ich hab dich so lieb und jetzt komm, mir reicht's nicht, dass ich dich umarme, ich schlitz mir noch einen Arm auf und dann. Das war ja nicht der Grund, sondern die eine Familie wollte ihre Schwächen durch die Stärken der anderen Familie ausgleichen. Und da kam es zu Blutsbündnissen. Das Leben sollte wie das Blut ineinander fließen. Die Seele sollte sich verbinden. Und dazu gab es natürlich eine Zeremonie. Und was in dieser Zeremonie passiert ist, war damals den Leuten, als Jesus von einem Bund sprach, gegenwärtig. Und sie wussten, was Jesus mit einem Bund meint. Und weil wir heute keine Ahnung mehr davon haben, was ein Bund ist, fällt es uns manchmal ein bisschen schwer, das nachzuvollziehen. Und dann wird es ein bisschen blutleer. Mich hat es selber bewegt, als ich das kennengelernt habe, das ist über ein Missionswerk, Kingdom Impact heißen die. Und da dachte ich, wenn wir Abendmahl feiern, das möchte ich mit euch gern teilen. Wenn es so eine Zeremonie war, also ich erzähle das jetzt nicht, dass ihr jetzt Blutsbrüderschaften und Blutsschwesternschaften schließen sollt, ne? Das nicht. Aber ich erzähle es, dass wir auch verstehen, was Jesus gemacht hat. In dem ersten Schritt suchte jede Seite einen Vertreter für diesen Blutbund raus. Es wurde die würdigste, die angesehenste, die stärkste Person ausgewählt. Gott, finden wir in der Bibel, wollte einen Bund mit uns schließen. Wen hätte er für diesen Bund ausgewählt? Gott hat nicht einfach einen Engel geschickt, der gerade nichts zu tun hat und sagt, oh, geh mal dann runter in diese Welt, ich muss mal wieder einen Bund erneuern mit denen. Sondern wir lesen in der Bibel einen bewegenden Vers, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Gott sagt damit, ich gebe dir mein Bestes. Das Beste, was ich zu bieten habe, gebe ich, um mit dir in einen Bund zu treten, um mein Leben mit dir zu teilen, damit mein Leben in deins fließt. Ich biete mich dir selber an. Der zweite Schritt, und das war der mich bis heute so ein bisschen schaudern lässt, die beiden Vertreter schnitten sich die Hand oder die Arme auf und dann, warum braucht's eigentlich Blut? In der Bibel steht mal im Alten Testament, im 3. Mose 17, denn das Leben, die Seele eines jeden Menschen, eines jeden Geschöpfes, ist im Blut. Gott sagt, das Leben, die Seele eines jeden Geschöpfes ist in seinem Blut. Und wie das Blut dann ineinander fließt, sollte das Leben ineinander fließen. So war der Hintergedanke bei diesen Bündnissen. Und damit sagt man, ich gebe mich dir ganz hin, ohne Hintergedanke, ohne Täuschung, absolut frei, völlig loyal. Ich gebe mich dir hin. Dein Blut fließt ab jetzt in meinen Venen und mein Blut fließt in deinen Venen. Wir sind eins. Und genau das ist am Kreuz passiert. Jesus hat sein Blut für uns vergossen. Und ohne das weiter auszuschmücken, sagt aber Jesus damit eins. Er sagt, ich gebe mich dir. Mein Leben soll in deinem Leben sein. Ich gebe mich dir ganz hin, damit dein Leben mit meinem eins ist. Und das ist es. Ich lese nochmal den Johannes 3, Vers 16 vor. Denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn hingab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern das ewige Leben hat. Dieses ewige Leben hängt damit zusammen, dass Jesus sein Blut für uns gegeben hat. Und wir Anteil daran haben. Wenn es zu so einem Blutsbund kam, gab es danach immer Bundeszeichen. Das waren die Narben. Also bei dir ist es verwachsen wahrscheinlich, dieser ritzelnden Finger. Oder hast du da noch was? Nee. Es ist wichtig, dass danach noch was da ist. Denn diese Narben trug man ein Leben lang. Und man hat mit Stolz diese Wunden gezeigt, weil man stolz darauf war, in einem Bund mit dieser anderen Familie, mit dem und dem zu sein. Bei manchen Hebräern wurde noch eine weitere Zeremonie bei diesem Bundesschluss hinzugefügt. Man hielt sich eine Adlerkralle vors Gesicht. Das ist jetzt wieder nicht so ein bisschen freaky, sondern das hängt damit zusammen, die hebräische Sprache ist sehr mit Bildern hinterlegt, hat mir der Uli diese Woche erzählt. Das sind Bilder hinter diesen Worten. Und das Wort erinnern, in diesem Wort steckt Kralle drin. Also ich kralle mich an etwas fest. Und deswegen haben die so eine Adlerkralle vor ihr Gesicht gehalten und haben damit gesagt, ich werde immer mich an dich erinnern und an dich denken, so als ob ich noch in dem Blut stehen würde. Mein Bund mit dir ist wie diese Kralle vor meinen Augen. Ich kann nichts mehr sehen, getrennt von dir. Dein Gesicht ist immer vor mir. Liebe Freunde, Jesus Christus trägt die Wundmale vom Kreuz, von den Nägeln an seinem Körper, an den Armen und an den Beinen. Und er wird sie immer tragen. Und wenn wir irgendwann in den Himmel kommen, brauchst du dich nicht wundern, dass das noch nicht gänzlich weg ist. Jesus wird diese Wundmale tragen in alle Ewigkeit, für immer. Und er trägt sie mit Stolz, weil sie das Zeichen seines Bundes mit dir sind. Mit jedem, der sich auf diesen Bund mit ihm eingelassen hat. Wann immer Jesus im Himmel die Hände hebt, in der geistlichen Welt, sieht jeder, dass er im Bund ist mit dir. Und Jesus sieht immer die Wunden in seinen Armen und in seinem Fuß. Und sie sind ihm immer vor Augen und deswegen bist du ihm immer vor Augen. Genauso wie diese Wundmale niemals von seinem Körper weggehen werden, genauso wird dein Gesicht vor seinen Augen verschwinden. Du bist ihm immer vor Augen, genau wie diese Wundmale. Und selbst wenn du Gott vergisst, er kann dich nicht vergessen, weil er dich in seinen Wunden trägt. Der dritte Schritt in so einer Zeremonie war das Bundesversprechen. Man sagte laut, was man in diesen Bund mit einbringt. Was bringe ich in diesen Bund mit ein? Also die Familie XY, die hatten halt, keine Ahnung, wir versorgen euch mit Viehzeug und die anderen sagen, wir versorgen euch damit und wie auch immer. In der Bibel findest du Gottes Bundesversprechen und das sind so viele, dass ich kann die gar nicht alle aufzählen. Aber wenn wir Bibel lesen, sind es nicht einfach nur nette Worte, die Gott mal gesagt hat, sondern es sind Bundesversprechen, die er dir gibt. Also sowas wie im Römerbrief im 8. Kapitel, 1. Vers, wo steht, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, ja, Bund, gibt es keine Verurteilung mehr. Gott wird sich nicht irgendwann überlegen, wenn du vor ihm stehst, sagen, was machen wir mit dir? Wer im Bund mit Jesus ist, es gibt keine Verurteilung. Das ist nicht eine Frage der vagen Hoffnung oder, ja, vielleicht wenn Gott einen guten Tag hat. Nein, seine Wundmale lassen nichts anderes zu, weil du mit ihm im Bund bist. Epheser 1, Vers 3, gepriesen sei er für die Fülle des geistlichen Segens, an der wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Vergangenheit. Gott hat uns seinen ganzen Segen bereitgestellt. Wir haben Zugang dazu. Er ist nicht knausrig, das ist in seinem Bund steckt das drin. Epheser 1, Vers 11, außerdem hat Gott uns durch Jesus Christus zu seinen Erben gemacht. Er sagt, alles, was meins ist, ist deins. Ich war gestern auf einem Klassentreffen und da war mein Cousin mit dabei, weil ich mit ihm in der Klasse war und da sagte jemand, naja, und wie ist das jetzt mit dem Haus deiner Eltern? Sagt er, mein Haus. Hat es nämlich gerade geerbt. Hat er gleich mal gesagt, nee, ist jetzt meins. Ja, du hast ein Erbe. Hebräer 10, Vers 19, wir haben jetzt freien, ungehinderten Zugang zu Gott. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet, durch diesen Blutsbund. Ich habe freien Zugang. Ich habe nicht nur dann freien Zugang, wenn ich mich gut benommen habe. Ich habe immer freien Zugang durch dieses Blut, was Jesus vergossen hat. Gott selbst schenkt sich uns und erhält nichts zurück. wir sprechen viel von unserer Hingabe an Gott, aber Gott gibt sich noch viel mehr an uns hin. Der toppt nochmal die Hingabe an uns. Der Bund mit Gott besteht nicht nur, dass du dich entscheidest für ein Leben mit Jesus, sondern besteht auch darin, dass Jesus sich entschieden hat für ein Leben mit dir. Nachdem er das Blut, dieses Bundesversprechen ausgesprochen hat, kam es dann zu einem weiteren Tausch. Als der erste Tausch war, hat das Blut getauscht. Jedenfalls so ein bisschen wie, ne? Und der zweite Tausch war, man hat seinen Mantel getauscht. Und der Mantel damals, das war ein bisschen mehr als dein Anorak oder so, deine Sommerjacke. Da ging es nicht nur darum, dass du schön warm gehalten bist, sondern der Mantel, das war ein Symbol für deinen Status, für deine Identität, für deine Autorität. Jesus erzählte ja mal diese weltberühmte Geschichte vom verlorenen Sohn. Der Sohn, der seinem Vater das Erbe frühzeitig aus dem Kreuz geleiert hat. Dann hat er es mit Huren durchgebracht und dann kam er angeschlurft, völlig zerzaust und verlottert und runter und hat seinen Papa gefragt, ob er wieder zumindest ein Mitarbeiter sein darf. Und es tut mir leid und Sünde war ich und so weiter. Und was macht der Vater als allererstes, nachdem er ihn von unten bis oben mit Küssen abgeschlotzt hat? Was ist das Erste, was er macht? Er sagt, bringt ihm einen neuen Mantel. Und dieser Mantel gab ihm seine Identität als Sohn zurück, als Sohn dieses Vaters. Und genau das passiert, wenn wir mit Jesus einen Bund schließen. Die Bibel sagt wirklich, wir ziehen Jesus Christus an. Steht mal im Römerbrief im 13. Kapitel, da steht, lasst uns ein einwandfreies Leben führen, mit dem wir am Licht des Tages bestehen können. Ein Leben ohne Schlemmen und ohne Saufen, ohne sexuelle Ausschweifungen, ohne Streit und Rechthaberei. Legt das alles ab und zieht ein neues Gewand an. Jesus Christus, den Herrn. Klar, ist eine schwierige Vorstellung, ne? Wie kann ich mir einen Menschen anziehen? Aber Jesus sagt, du darfst mich anziehen. Wie ein Mantel dich umgibt, werde ich dich umgeben. Du darfst mich anziehen. Ich darf seine Identität mir anziehen, sein Leben. Wir dürfen den schwarzen Mantel der Scham und der Angst ablegen und wir bekommen seinen Mantel der Vergebung, seinen Mantel des Friedens. Ich darf den dreckigen Mantel des verdorbenen Charakters und vielleicht einer schiefen, schlechten Prägung bei Jesus ablegen und ich bekomme so einen farbenfrohen Mantel seiner Heiligkeit, seiner Prägung, seiner Identität. Und ich darf den zerfetzten Mantel von vielen Verletzungen, die in meinem Herzen sind, die ich dort abbekommen habe und dort bewahrt habe, ich darf diesen Mantel ablegen und ich bekomme einen neuen Mantel, einen prachtvollen Mantel des geheilten Herzens von ihm. Und freilich, das braucht oft Zeit der Heilung, aber es steht in Jesaja 61, steht, ich will mich sehr im Herrn freuen, meine Seele soll über meinen Herrn, mein Gott jubeln. Denn er hat mir die Gewänder des Heils angezogen und mich in die Robe der Gerechtigkeit gekleidet. Ich bin wie ein Bräutigam, der mit priesterlichem Kopfschmuck geschmückt wurde, wie eine Braut, die sich ihren Schmuck angelegt hat. Die Versprechen, die du in der Bibel liest, die gelten nicht nur irgendwelchen Vorzeigechristen, wenn du im Bund mit Jesus bist, sie gelten dir. Das sind eine Bundesversprechen, die Jesus einbringt in den Bund. Dann kam ein fünfter Schritt, da wurde wieder etwas getauscht, und zwar diesmal wurden die Waffen getauscht. Also zum Beispiel ein Schwert, es wurden Waffen getauscht. Wenn wir einen Bund mit Jesus eingehen, tauschen wir mit ihm die Waffen. Wir legen unsere menschlichen Waffen ab und Jesus gibt uns seine Waffen. Was sind unsere menschlichen Waffen? Unsere Waffen sind zum Beispiel Egoismus, mit dem wir andere bekämpfen. Dieses Hauptsache, ich komme zuerst, Hauptsache, ich bekomme das meiste, Hauptsache, ich bekomme das Beste und noch vorm anderen. Unsere menschlichen Waffen sind böse Worte wie giftige Pfeile, so spitz. Und damit kämpfen wir gegen Arbeitskollegen, wir kämpfen gegen Ehepartner, wir kämpfen gegen wen auch immer mit diesen Spitzen. Unsere Waffe nennt sich Selbstgerechtigkeit, es nennt sich Vergleichen mit anderen und wir werten andere ab, dass wir besser dastehen oder unsere Waffe gegen uns selbst gerichtet ist. Wir vergleichen uns mit anderen und schneiden schlechter ab und bleiben immer in einer Opferhaltung. Mit einem Waffen kämpfen wir gegen andere und mit den anderen wieder gegen uns. Jesus bietet uns seine Waffenrüstung. Viele von euch kennen den Text, ich lese ihn trotzdem vor. Der sagt in der Bibel, lasst euch vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereit hält. Die gehört zu diesem Bund, den du mit Gott geschlossen hast oder den du vielleicht noch schließt. Ich weiß nicht, wie du mit Gott dran bist. Gehört das dazu, dass du seine Waffen kriegst und dass du deine ablegen darfst. Legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält. Ergreift alle seine Waffen. Damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte und Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen. Deshalb greift zu den Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn der Tag kommt, an dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Diese Woche, ich lese so die Losung, dieses blaue Büchlein, wo so für jeden Tag zwei Bibelverse rausgeschrieben sind. Da stand drin, deine Wahrheit ist mein Schutz. Da dachte ich, warum ist meine Wahrheit mein Schutz? Und nach hat's Klick gemacht. Die Wahrheit Gottes, die ich über mich glaube, ist der Schutz für meine Seele, für mein Herz zum Beispiel. Dass ich glaube, dass ich nicht ein Opfer bin des Lebens, sondern dass ich ein Überwinder bin mit ihm. Dass ich die Wahrheit glaube, dass er immer da ist, dass ich nie alleine bin. Dass die Wahrheit ist, dass ich Vergebung bei ihm finde und dass ich Kraft finde, vergeben zu können. Dass ich keine Verletzung in meinem Herzen halten muss, sondern sie an Jesus durchreichen kann, ans Kreuz, und ich nehme mir von ihm ein heiles Herz. Diese Wahrheit, die ist mein Schutz, die beschützt mich davor, kaputt zu gehen. Und es steht, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Dann legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an, dass Gott für mein Recht eintritt, dass ich nicht mit eigener Kraft für mein Recht eintreten muss und vielleicht andere dabei platt mache, Hauptsache ich komme zu meinem Recht, sondern Gott ist meine Gerechtigkeit. Und auch, dass ich vor Gott stehe als gerechter Mensch, ich muss es Gott nicht beweisen, sondern ich darf es dankbar annehmen. Das ist mein Panzer. Dann legt den, wie geht's weiter? Tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt. Und glaube daran, dass die Wahrheiten stimmen. Dass Jesus der ist, den ich in der Bibel finde. Und ich halte das hoch und es trifft mich vielleicht so ein Pfeil, der in mein Leben eindringen will. Und ich bleibe bei dem Beispiel, der mein Herz zur Verbitterung treiben will. Und ich halte dieses Schild, den Glauben hoch. Und ich weiß, Jesus, das muss mich nicht kaputt machen, weil du hast mich frei gemacht, die zu lieben, die mich verletzen. Ich muss nicht verletzt reagieren. Und dann geht's weiter. Ich gucke, wo ich hier war. Denn der Böse, also ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandfeuer unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm des Heils auf. Greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Den Helm des Heils, dass heilvolle Gedanken meinen Kopf durchströmen, heilvolle Gedanken mein Herz. Und dass ich einen Schutz habe. Und dieses Schwert des Geistes, dass ich mit Gottes Wort in meinem Leben ein festes Fundament habe. Freunde, Gott gibt dir und mir damit eine Autorität in unser Leben. Er gibt uns seine Waffen und klärt uns darüber auf, wir stehen nicht mehr unbewaffnet in diesem Leben. Wir sind diesem Leben nicht mehr einfach nur ausgeliefert, sondern wir haben seine Rüstung. Ja, wenn du mit Gott in den Bund gehst, bekommst du neue Feinde. Den Teufel. Denn Gottes Feinde werden deine Feinde. Aber wenn du mit Gott im Bund bist, werden deine Feinde auch Gottes Feinde. Es besteht in einem Blutsbündnis eine absolute Verteidigungspflicht füreinander. Wenn jemand einen Bund mit einem anderen geschlossen hat, hast du dich im Fall einer Auseinandersetzung mit einem von den beiden automatisch mit beiden angelegt. Wenn du mit einer Familie im Clinch lagst, hast du automatisch ein Problem mit der anderen Familie auch. Und du warst immer so ein bisschen im, wenn ich mit dem Blutsbund, Medaille, Blutsbund, haben wir noch nie gemacht, hä? Wenn ich jetzt im Blutsbund jetzt mal als Beispiel wäre, ne, wenn das so wäre wie früher, und dann kommt der Achim und will mir so eine reinwumsen, kann er machen, aber dann kriegt er es doppelt. Das ist so. Es besteht in einem Blutsbündnis absolute Verteidigungspflicht. Und wir kennen das ja noch durch die NATO, ne? Das ist ja diese, also wenn ein Land angegriffen wird, ja, da rücken die ganzen Länder an. Da musst du dir schon richtig überlegen, ob du eins dieser NATO-Länder angreifst. Weil du kriegst das Problem mit den restlichen Bündnisländern. Jesus hat sich zu einer absoluten Verteidigungspflicht verpflichtet mit dir. Was auch immer sich mit deinem Leben anlegt, es legt sich mit Jesus an. Weil du mit Jesus im Bund bist, was auch immer dein Leben unter Druck bringt, was auch immer dir das Leben schwer macht, was dich niedermacht, was dir den Schlaf raubt, was dich zerstören will, ganz egal, ruf deinen Bündnispartner Jesus. Nicht aus Angst zu vergehen, sondern im Glauben, weil er mit dir im Bund ist. Und weil Jesus absolut treu zu seiner Bündnispflicht steht. Und wenn du das verstehst, dann ändert sich dein Reden mit Gott, dein Beten ändert sich. Mir wurden Gebetsanliegen zugeschickt und ich las von einer Familie, in der jemand schwer krank war und dort stand, bitte betet, dass Gott der Familie weiter beisteht. Liebe Freunde, darum brauchst du Gott nicht bitten. Gott wird niemals etwas anderes im Sinn haben, als dir beizustehen, als bei dir zu sein, weil er dich in seinen Wunden trägt. Er kann nicht anders. Das ist sein Bund. Er wird es sich selbst untreu werden. Du brauchst Gott nicht zu bitten, sei bei mir. Steh mir bei. Brauchst du nicht. Streich das aus deinem Wortschatz. Das ist Unglauben. Damit sagst du, Gott, ich habe die Vermutung, du stehst nicht zu deinem Bund. Und Gott sagt, wie kommst du darauf? Ich trage die Wunden immer noch an meinem Leib. Du kannst gleich übergehen zum Danken. Du kannst sagen, danke, dass du da bist. Und manchmal sagt man dieses Danke unter Tränen. Aber es ist ein Danke, dass du da bist. Und kein unter Tränen sagen, ach Herr, bitte komm zu mir. Steh mir bei. Sondern es ist ein Danke unter Tränen dann. Wie oft hast du vielleicht Jesus schon um Vergebung gebeten? Für ein und dieselbe Sache. Weil du vielleicht nicht glauben kannst, dass er dir vergibt. Oder weil du dir selber nicht vergeben kannst. Hör auf damit. Geht gleich zum Danken über. Danke, Jesus, dass er dir vergeben hat. In dem sechsten Schritt hat man dann den Namen des anderen zu seinem Namen gemacht. Jesus hat seinen Namen gegeben, damit wir uns auf ihn berufen dürfen. Und steht ja im Apostelgeschichte, es ist in keinem anderen Namen Kraft und Heil in dieser Welt als allein in dem Namen Jesus, durch den wir gerettet werden, durch den wir eins werden können mit Gott. Wir dürfen uns Christen nennen, das heißt zu Christus gehörend, im Bund mit Christus. Und Gott nennt sich mit deinem Namen. Wenn du das Alte Testament aufschließt, liest du, wie Gott sich nennt. Gott nennt sich, ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Manchmal habe ich mich gefragt, warum macht er das zu seinem Namen? Ganz einfach, wenn du einen Bund eingegangen bist, hast du den Namen des anderen übernommen. Und das ist ein Ausdruck dessen, dass Gott einen Bund eingegangen ist mit Abraham. Gott identifiziert sich mit uns. Und Gott ist nicht nur der Gott Abrahams, der Gott Isaaks, der Gott Jakobs, er ist auch der Gott Thomas, der Gott Cornelias, der Gott Mikes, der Gott Annes. Das ist sein Name. Es gibt einen Vers, bewegt mich auch sehr, Hebräer 11, Vers 16, da steht, daher schämt sich Gott auch nicht, ihr Gott genannt zu werden. Gott lässt sich mit deinem Namen ansprechen. Wenn jemand im Himmel ruft, wo ist denn schon wieder der Gott Thomas? Da dreht sich Gott um und sagt, das bin ich. Ich bin mit seinem Namen genannt. Das ist in manchen Königshäusern ja auch so, ne? Prinz Charles zum Beispiel, der heißt ja nicht nur Prinz Charles. Der hat eine Namensliste, die ist ellenlang. Also wenn jemand ruft Ritter der Distel, da dreht sich Prinz Charles um. Weil das ist sein Name, Ritter der Distel. Warum auch immer. Kannst du das glauben? Gott schämt sich nicht dafür, mit deinem Namen, deinen Namen mitzutragen. Gott schämt sich nicht für dich. Manchmal denke ich, es gibt so manches in meinem Leben, für das ich mich schäme. Wird sich Gott auch für schämen. Aber weißt du, Gott schließt seinen Bund nicht mit unseren Fehlern. Er macht seinen Bund nicht an unseren Fehlern fest, sondern am Kreuz. Der letzte Schritt war dann, und damit ist jetzt hier Schluss, gleich der letzte Schritt war, es wurde miteinander gegessen, Brot und Wein, es wurde getanzt, gefeiert. Man nahm das Brot, brach es und man fütterte sogar den anderen mit dem Brot. Das machen wir heute nicht. Darf sich jeder selber nehmen. Aber man nahm das Brot, man brach es und fütterte den anderen und sagte damit, das ist mein Leib und ich gebe deiner Familie lieber meinen Leib hin, als dass ich euch verhungern ließe. Jesus sagt, ich gebe lieber mein Leben hin, als dass ich zulasse, dass du in der Hölle irgendwann verdirbst. Ich gebe mein Leben hin, damit du die Chance hast, einen Bund mit mir zu schließen. Der Wein ist die Erinnerung an das Blut, das man im Blutsbund ausgetauscht hat. Und was wir beim Abendmahl trinken, das ist ja jetzt nicht einfach ein Saft, der irgendwie magisch in dem Moment, wo du hier vortrittst, zum Blut von Jesus wird. Als nicht so diese Rocky-Horror-Show, wie das manchmal von Kabarettisten veräppelt wird. Das ist und bleibt Saft. Aber es ist eine Erinnerung, ein Festkrallen, ne, Adlerkralle, ein Festkrallen an diesen Bund. Und ich trete hier zum Abendmahl hinzu und ich berufe mich auf meinen Bundespartner. Und so wollen wir jetzt gleich zum Abendmahl gehen. Der Achim liest gleich noch die Worte vor aus der Bibel. Wenn ich jetzt zum Abendmahl gehe, dann stehe ich dort im festen Glauben, dass Jesus mich täglich vor Augen hat, dass er mich nie vergisst, weil er täglich seine Wundmale vor Augen hat. Ich feiere das Abendmahl und ich erinnere mich an sein Bundesversprechen. Mir gehen Verse aus der Bibel durch den Kopf, in denen er mir seine Treue verspricht. Ich feiere jetzt gleich das Abendmahl und ich bekenne damit, dass Jesus mir ein neues Leben gegeben hat. Ich bin nicht mehr das Opfer meiner Prägung oder meines Charakters. Ich bin nicht mehr das Opfer von Umständen, sondern Jesus gibt mir seinen Mantel des Heils, wie das in Jesaja steht. Er kleidet mich ein. Ich ziehe Christus an. Das ist mein Leben und das feiere ich im Abendmahl. Das Abendmahl ist weit mehr, als dass ich nur dran denke, Jesus ist für mich gestorben. Ich ziehe Christus an, ich feiere das immer wieder, ich habe Christus angezogen. Den Mantel seines Lebens, seiner Identität, seiner Gerechtigkeit, seiner Liebe. Ich gehe zum Abendmahl und ich bekenne, dass ich mich nicht mehr mit meinen eigenen Waffen verteidigen werde. Wenn ich nach Hause gehe in meine Familie, wenn ich morgen an meinen Arbeitsplatz gehe, wenn ich Menschen begegne, ich bekenne mich hier zu meinem Bundesgott, der mir seine Waffen gegeben hat in diesem Bund. Ich werde nicht mehr mit meinen Waffen kämpfen, sondern mit seinen. Und ich gehe zu diesem Abendmahl und ich bringe in meinen Herzen Herausforderungen, Probleme mit. Ja, aber ich gehe nicht voller Angst hin, sondern ich gehe hier hin mit diesen Problemen, mit diesen Herausforderungen und ich berufe mich auf meinen Bundesgott und sage, Herr, du bist im Bund mit mir. Ich danke dir dafür, dass du die richtige Antwort auf die Herausforderung, auf das Problem, auf diese Not bist. Ich berufe mich auf dich. So gehe ich zum Abendmahl. Und ich feiere jetzt das Abendmahl und werde darüber staunen, dass sich Gott nicht für mich schämt. Dass Gott meinen Namen zu seinem Namen dazu genommen hat. Dass nicht nur der Gott Abrahams ist, sondern auch der Gott Franks. Weil er mit mir diesen Bund geschlossen hat. Und ich diesen Bund mit ihm eingegangen bin. Gott schämt sich nicht, mit deinem Namen zu heißen. Und so wollen wir gleich Abendmahl feiern. Und die letzte Frage, die ich habe: Hast du diesen Bund mit Jesus? Stehst du in diesem Bund? Ein Bund ist was anderes als über Gott nachzudenken. Man kann über jeden und alles nachdenken, aber es ist was anderes, ob du in einen Bund eingehst. Ob du dich hingibst und sagst, mein Leben soll so ganz gehören, wie dein Leben jetzt mir gehört. Und deswegen ist es die Frage, hast du diesen Bund mit Jesus schon? Bist du den eingegangen? Und wenn du sagst, nee, ist die nächste Frage, was hindert dich daran? Wenn du sagst, ich müsste noch das lernen und das lernen. Nach dem Gottesdienst sind Leute da. Hier vorne sehe so Gesprächsmitarbeiter, die reden gerne mit dir. Wir sind gerne bereit, mit dir zu beten, mit dir diesen Bund festzumachen bei Gott. Und wenn du in diesem Bund stehst, bist du zum Abend mal eingeladen. Der Achim kommt jetzt vor, der erklärt uns das, dann singen wir noch ein Lied und dann feiern wir diesen Bund.